So, guten Morgen. Ich freue mich, hier mit euch zu sein. Und ich fange gerade an, denn die Zeit wird schnell vorbeigehen. Also, wenn man so alt ist wie ich, ich bin nicht der Älteste, aber ich gehöre zu den Senioren. Wenn man so alt ist wie ich, dann hat man so einiges gesehen und Veränderungen in unserer Gesellschaft beobachten können. Schon alleine die enormen technischen Neuerungen sind so gravierend, dass unsere Welt sich gründlich geändert hat. Ich erinnere mich, dass als wir vor 36 Jahren heirateten, wir ein Telefon hatten mit einer gedrehten Schnur und einer Drehscheibe, mit der man die Nummer wählte. Später hatten wir dann ein Telefon mit der Tastatur, auf der man die Nummer eingeben konnte. Als dann das schnurlose Telefon kam, waren wir sehr stolz. Denn nun konnten wir während eines Telefonsgesprächs unseren Kindern nachrennen, die meistens während dieser Zeit ihre geschwisterlichen Kämpfe austrugen und wussten, dass Papa oder Mama gerade nicht eingreifen konnten. Doch das Handy, das ist der Hammer. Und nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Damit sind wir unabhängig und gleichzeitig doch immer verbunden. Und die Informationsflut, die uns durch dieses kleine Gerät erreicht, ist enorm. Ein Leben ohne Handy können wir uns sicher nicht mehr vorstellen. Aber die Entwicklung, in der keine gute Richtung eingeschlagen wurde und die mir große Sorgen bereitet, ist das, was in Ehen und Familie in unseren Tagen geschieht. Trotz dass es uns gut geht, wir viele Möglichkeiten haben, uns angenehme Dinge zu leisten, ein- oder mehrmals in den Urlaub zu fahren und so weiter, sehe ich die Familien, die zu Bruch gehen, Ehepartner, die auseinandergehen und das auch bei Leuten, die Jesus als ihren Herrn bekennen. Und immer wieder frage ich mich, was eigentlich mit uns Menschen los ist. Was veranlasst viele Leute, das Handtuch zu werfen? Warum findet man keine Lösung in dem, was das Wort Gottes uns als Hilfen zum Leben mitgibt? Oder warum fällt es uns so schwer, die Lösung der Bibel für uns in Anspruch zu nehmen? Ihr habt in den letzten Monaten einige Vorträge zum Thema Ehe und Familie gehört. Und sicherlich habt ihr den einen oder den anderen Denkanstoß bekommen und den hoffentlich gute Auswirkungen in eure Ehe und Familie gehabt hat. Ich möchte heute einen weiteren Denkanstoß geben, über den man nicht so oft spricht, der von vielen Leuten als unzumutbar abgetan wird, der jedoch in der Bibel steht und von daher eine bedeutende Relevanz für unser Leben ist. Wir können uns nicht aussuchen, was wir als gültig in der Bibel ansehen oder nicht. Wir müssen eher die Prinzipien entdecken, die für jedes Zeitalter, für jede Kultur und für jeden Menschen gelten. Ich habe meinen Denkanstoß mit dem Titel überschrieben: Die Berufung von Ehemann und Ehefrau. Oder wir könnten auch sagen: Verheiratet und trotzdem glücklich? Ausrufzeichen und Fragezeichen. Der Text, den ich zugrunde legen möchte, steht in Epheser 5, 21, 33. Und wir lesen das. Indem ihr euch in der Ehrfurcht von Christus einander unterordnet. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er hat das, um sie zu heiligen, und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die beiden werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst, und die Frau soll ihren Mann achten. In diesem Text gibt der Apostel Paulus ganz grundlegende Anweisungen für die eheliche Beziehung weiter. Nicht nur Paulus spricht davon, auch der Apostel Petrus spricht mit denselben Worten von dieser Beziehung. Es sind Gedanken, die auch junge Leute bedenken sollen. Also denkt nicht, das ist nicht für uns, denkt mit. Vor allem auch verlobte Paare. Klar, du könntest sagen, so wie ich es in Kommentaren im Internet hinsichtlich dieses Themas gelesen habe, dass diese Anweisung für die damalige Zeit galt, für unsere heutige Situation aber völlig unpassend ist. Und du sie nicht für deine Beziehung in Betracht ziehst. Haupt, Unterordnung, was sind das für Ausdrücke? Wir leben doch im Zeitalter der Gleichberechtigung. Als Frau ist man doch nicht weniger fähig als der Mann. Es könnte aber auch sein, dass du sagst, okay, Gottes Wort ist immer gültig. Welche Bedeutung haben dann diese Worte für uns heute und wie können wir sie in unserer Zeit leben? Das ist die Einstellung, die ich mir heute Morgen von euch wünsche, und ich möchte mit euch über die gelesenen Versen nachdenken und sehen, wie das Prinzip aussieht. Denn Gottes Prinzipien ändern sich nicht, auch wenn die Menschen und die Lebensweisen sich ändern. Unsere Grundlage ist die Bibel. Und die Bibel ist das Kursbuch zum Leben, wenn man so nennen will. Auf dem Beipackzettel eines Elektrogerätes las ich einmal folgenden Satz: Um beste Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, halten Sie sich genau auf die Anweisungen des Herstellers. Die Ingenieure der Herstellerfirma kennen ja das Produkt am allerbesten. So verhält es sich auch mit der Ehe. In der Bibel finden wir gewissermaßen die Funktionsleitung des Schöpfers. Gott hat uns darin gesagt, wie wir in Ehe, Familie, Kindererziehung, Beruf und Gesellschaft leben sollen. Und ich glaube, dass niemals etwas Größeres über die christliche Ehe gesagt wurde als die verlesene Verse in Epheser 5. Deswegen möchte ich mit meiner Auslegung, mit dem Vers 31 beginnen und mich dann langsam voranarbeiten. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Dieser Vers hat seinen Ursprung genau im Schöpfungsbericht. Er verbindet praktisch den Schöpfungsgedanken Gottes mit den Ausweisungen des Apostels. Hinzu kommt, dass Jesus ebenfalls diese Aussage zitiert. Es ist also gut, wenn wir mal an den Anfang zurückgehen, um zu verstehen, was Gott eigentlich mit den Anweisungen für Mann und Frau gemeint hat, dann wie Mann und Frau Gottes Absichten verdreht haben und was Jesus getan hat, um Gottes Ursprungsgedanken wieder herzustellen. Nur dann können wir das Konzept der Autorität und Unterordnung verstehen. Ich nenne es auch die Berufungen, die Gott dem Ehemann und der Ehefrau gegeben hat. In welchem Zusammenhang hat Gott denn die genannte Grundordnung gegeben? Das war sofort, nachdem Gott dem Adam die Eva gebracht hatte. Was war vorher geschehen? Nun, Gott hatte Adam erschaffen, er hatte ihm alles unterstellt, er sollte Verantwortung für alles übernehmen, er sollte alle Tiere benennen, aber bei all dem blieb Adam alleine. Kein Hund, auch wenn er der Freund vom Mensch ist, kein Hund und keine Katze konnte ein gleichwertiges Gegenüber sein. Gott wusste es und so bekam Adam eines Tages eine göttliche Narkose, sodass er eine Operation vornehmen konnte, nämlich aus einer Rippe Adams die Frau zu schaffen. Also eine gleichwertige, aus dem gleichen Stoff hergestellte Person, eine Hilfe, die ihm entsprach, ein Vis-à-vis, jemand, die ihm gegenüberstand, auf Augenhöhe und eine Ergänzung und Übereinstimmung mit Adam sein würde. Wenn ihr von Hilfe, und es gab ja als Hilfe, wenn ihr von Hilfe gesprochen wird, dann ist es dasselbe Wort, was an anderer Stelle für Gottes Hilfe gebraucht wird. Nicht die Hilfe, so kleine Hilfe. Gottes Hilfe gebraucht wird. Also alles andere als ein Putzlappen oder ein Objekt, über das man verfügen kann. An anderer Stelle wird das Wort für Hilfe auch im militärischen Bereich gebraucht, im Sinne einer Verstärkung, ohne der ein Kampf verloren gewesen wäre. Somit sind Mann und Frau zwei unterschiedliche gegenüber, die zusammen ein Ganz bilden können. Nun stellt euch vor, wie Adam von seiner Narkose aufwacht und dann dieses wunderbare Wesen vor sich sah, das ihm in vielen ähnlich war, aber doch noch anders. Und ich kann mir vorstellen, dass er in einem Luftsprung vor Freude gemacht hat, als er rief, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam von Ich, dem Mann. Sofort danach kommt der vorher zitierte Vers. Der Mann soll seine Eltern verlassen und mit seiner Frau einigen. Doch dann kam 1. Mose 3, wo beschrieben wird, wie Adam und Eva der Verführung des Teufels auf den Leim gegangen sind und gegen Gott sündigten, obwohl sie es besser wussten. Gott zieht zuallererst Adam zur Verantwortung. Er muss Rechenschaft ablegen. Sie mussten dann diesen herrlichen Ort, den Garten, den Gott extra für sie erschaffen hatte, verlassen. Und schon bald wurde auch die katastrophale Veränderung in der Beziehung zwischen Adam und Eva sichtbar. Einer schob die Schuld auf den anderen. Sie beschuldigten sich gegenseitig. Anstatt dass ihre Unterschiedlichkeit sie zusammengebracht hätte, wurde sie zu Unterdrückung und Ausnutzung. Die Frau lebt im Verlangen nach dem Mann und seine Liebe und sein Schutz werden zu egoistischen Verlangen und Ausnutzen. Die Einheit, die in einem Ehepaar herrschen sollte, wird nun zum Egoismus und Hartherzigkeit gestört und zerstört. Wir können hier viele Beispiele aufführen. Aber zum Glück war das nicht das Ende. Als Jesus kam, macht es klar, wie die eheliche Beziehung wieder so werden kann, wie sie ursprünglich gedacht war. Jesus selbst verdeutlicht mit seinem Verhalten die Ebenbürtigkeit der Frauen als Teilhaber der Ebenbildlichkeit Gottes und des Schöpfungsauftrags und ergibt den Berufungen von Mann und Frau wieder die richtige Richtung, indem er selbst beide Rollen verkörpert, das dienende Haupt und die unterstellte Hilfe. Lesen wir mal Philipper 2, 5 bis 11. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genau wie Gott und hielt sich nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alles sein ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Es ist die erste Worship-Song für Jesus. Wir singen jetzt auf Englisch. Und wir worshipen auf Englisch, also war der erste Worship-Song für Jesus, den die Christen damals sangen. Und darin wird hervorgehoben, dass obwohl Jesus Gott gleich war, er bereit war, all diese Privilegien abzugeben und ein Diener wurde. Jesus ließ alle seine göttlichen Privilegien hinter sich und blieb trotzdem Gott. Er nahm die allerunterste Stellung ein, die eines Dieners, der im Auftrag seines Herrn bis an den Tod geht. In diesem Abschnitt sehen wir beides. Sowohl die essentielle Gleichheit der ersten und zweiten Person der Dreieinigkeit, und gleichzeitig die freiwillige Unterordnung des Sohnes unter den Vater. Und damit unsere Errettung zu bewirken. Ich möchte betonen, dass es eine freiwillige Unterordnung war und dass es auch in der Ehebeziehung um eine freiwillige Unterordnung der Frau geht, nicht vom Mann gefordert. Als ich meine Frau kennenlernte, sagte sie mir irgendmal, dass sie den Text aus Epheser 5 auf keinen Fall an unserer Hochzeit hören möchte, weil sie ihn mit Unterdrückung und Einschränkung der Frau verband. Und wir haben kein Epheser 5 gelesen damals. Als wir dann ein Jahr in den USA in einer Seelsorgeschule waren und uns über viele Aspekte des Lebens Gedanken machten, darunter auch dieser, begannen wir die Tiefe der Bedeutung der ehelichen Beziehung zu verstehen, nämlich der Bezug zur Dreieinigkeit. Die Ehe sollte ein Bild für die Beziehung in der Dreieinigkeit auf dieser Erde darstellen. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir Gottes Plan für die Ehe und Ehepartner nicht verstehen. Und es werden unweigerliche Missverständnisse in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von Mann und Frau kommen. Es ist genau der Text aus Philipper 2, der den Stachel aus der Unterordnung der Frau herauszieht. Sticht nicht mehr. Meine Frau sagt heute, wenn es kein Angriff auf die Würde und Göttlichkeit für Jesus war, sich unterzuordnen und die Rolle des Dieners anzunehmen, warum sollte es mir dann zum Schaden sein, die Jesus-Rolle in meiner Ehe zu spielen? Und wisst ihr, wie es in der Dreieinigkeit weitergeht? Wir lesen in der Bibel, dass der Sohn Gottes, der sich unterordnet unter den Vater, vom Vater dann verherrlicht wird. Jeder in der Dreieinigkeit möchte den anderen hervorheben. Gegenseitige Liebe, Respekt, Anerkennung und Ehre bestimmen die Beziehung, diese ewige Beziehung der Dreieinigkeit. Jesus, der Sohn Gottes, hat die unterstellte Position angenommen und hat damit nicht Schwäche, sondern Größe gezeigt. Lest die Evangelium und ihr werdet es immer und immer wieder sehen. Deswegen spricht Paulus auch von dem Geheimnis, denn hier haben wir es mit einer himmlischen Beziehung zu tun, die wir in ihrer Unfänglichkeit als Menschen nicht wirklich erfassen können. Und doch ist sie für uns ein Vorbild. Paulus sagt im 1. Korinther 11, 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Die Beziehung innerhalb der Dreieinigkeit zwischen Vater und Sohn ist also das Vorbild für die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe, und christliche Ehepaare sollten genau das widerspiegeln. Wenn wir das ein bisschen verstehen, wenn wir die Liebe und die Ehrerbietung erkennen, die zwischen Vater und Sohn bestehen, dann sollte es für eine Frau nicht mehr schwer sein, ihre schöpfungsmäßige Berufung der Unterordnung anzunehmen, denn es geht in kleinster Weise um weniger, es geht nicht in kleinster Weise um weniger Würde, um weniger Anerkennung, Intelligenz, Fähigkeit und so weiter, sondern es geht um eine Schöpfungsordnung von göttlichem Vorbild, die auf Liebe und Opferbereitschaft basiert. Die Haltung der grundsätzlichen Unterordnung einer Frau unter ihren Ehemann hat nichts mit Duckmäuserei zu tun. Hat nicht mit dem zu tun. Meine Frau sagt mir sehr wohl, wie sie über eine Angelegenheit denkt. Und wenn sie es nicht tut, dann frage ich sie danach. Jetzt habe ich einiges, ihr erwartet da viele Beispiele, ich mache die nicht. Ihr könnt das nach dem Gespräch, die Beispiele suchen. Also jetzt habe ich einiges zur Unterordnung gesagt. und auch schon den Bezug zur Frau als Ehefrau gemacht. Ich möchte mich nun weiter nach oben arbeiten, denn der größte Teil dieses Textes in Epheser 5 beschäftigt sich mit dem Mann. Hab keine Angst, der größte Teil habe ich hinter mir mit der Zeit. Jeder von uns untersteht auch andere Autoritäten, sei es am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, die Kinder, den Eltern, die Gläubigen, den Ältesten in der Gemeinde und so weiter. So sagt es auch Vers 21 unseres Abschnitts. Aber dann geht Paulus nochmals speziell auf einige Beziehungsfelder im Leben der Gläubigen ein und der beginnt mit der Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Frauen sollen bewusst und freiwillig eine Einstellung der Unterordnung unter ihren Männern haben, aber die Männer ihrerseits dürfen dies niemals für ihre eigenen Gelüste, Ziele und Wünsche ausnutzen. Und das zeigen die nächsten Verse sehr deutlich. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Der christliche Ehemann ist also dazu aufgerufen, sich Jesus zu unterstellen, sich Jesus in seiner Position als Vorbild zu nehmen. Er soll das Haupt in seiner Familie und für seine Frau sein. Und wenn man die Ausführungen liest, erkennt man sehr schnell, dass es eine dienende Autorität sein soll. Jesus definiert oder besser stellt klar, was Leitung, sprich Haupt und Autorität bedeuten, um auf diese Weise die Toxizität, das Gift wegzunehmen. Denkt einmal an die Situation wenige Stunden vor der Kreuzigung, als Jesus mit seinen Jüngern nochmal zusammen feiern will und keiner seiner Jüngern sich dazu anschickt, den anderen die Füße zu waschen, wie es sich eigentlich gehörte. Jeder der Jünger war sich zu gut dafür. Dann nimmt Jesus das Handtuch und eine Wasserschüssel und wäscht einem nach dem anderen die dreckigen, stinkigen Füße. War er da nicht mehr Gott? Hat er seine Royalität verloren? Doch, er war immer noch. Aber er zeigt seinen Jüngern damit ganz klar, dass Autorität und Leitung bedeutet, dass du ein Diener wirst, dass du deine Ansprüche, deine Rechte auf die Seite schiebst und den anderen liebst und dienst, ihm ihr Gutes tust. Jesus selbst sagt von sich: Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Auf die Beziehung zwischen Mann und Frau übertragen heißt das, dass der Ehemann seine Frau so gut pflegt, während sie sich ihm unterordnet, sodass sie herrlich über ihn hinausstrahlt. In der Analogie unseres Textes wird die Beziehung Mann und Frau mit der von Christus und der Gemeinde verglichen. Wir Männer sollen genau hinschauen, was Christus für die Gemeinde getan hat. In Vers 26, er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten und sonstige Fehler, heilig und tadellos. Die Gemeinde, die als Braut für Christus gesehen wird, soll in jeder Beziehung wunderschön sein. keine Falten, keine Flecken, nichts Störendes. Das bedeutet, dass da eine Menge Arbeit, Aufmerksamkeit, eine Menge Zeit, Geduld dahinter steckt. Wir haben das bei den Hochzeiten unserer drei Kindern erlebt, welche Überlegungen, Vorsorgen und Anstrengungen unternommen werden mussten, damit die Bräute, ihre Bräutigam, wunderschön entgegenkamen. Das soll das Bild für uns Ehemänner sein. Unsere Einstellung sollte die sein, unserer Frau zu helfen, die Person zu werden, die Jesus sehen möchte, eine Frau, die Jesus liebt und im Glauben wächst, auch durch schwierige Alltagssituationen. Nicht, ob es mir gefällt, was mir gefällt. Unser Bestreben sollte sein, dass wir sie besser kennenlernen, um zu verstehen, wie sie ist, wie wir ihr am besten helfen können, Jesus ähnlicher zu werden. Das bedeutet auch, dass wir selbst Jesus besser kennenlernen, dass er unser Anliegen ist, biblische Prinzipien zu verinnerlichen in unserem eigenen Leben. Vers 28. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Allein in diesem Abschnitt werden wir Männer dreimal dazu aufgerufen, unsere Frauen zu lieben. Nirgendwo gibt es in der antiken Literatur eine Stelle, wo Männer ermahnt werden, ihre Frauen zu lieben. Dieser Bibeltext war also auch damals schon eine Provokation. Aber das Wort Provokation bedeutet ja wörtlich, dass man nach vorne gerufen wird, herausgefordert wird zu etwas Neuem. Wahrscheinlich müssen wir Männer in diesem Zusammenhang wirklich nach vorne gerufen werden. Liebe ist das tragende Fundament. Und was Liebe bedeutet, kennen wir aus 1. Korinther 13. Lest dieses Kapitel zu Hause, denkt darüber nach und überlegt, wie ihr das in eure Ehe einbringen könnt. Manche Männer versprechen ihren Angebeteten vor der Hochzeit, ihnen die Sterne vom Himmel zu holen. Ich hol dir die Sterne runter. Ein paar Jahre später sind sie zu faul, die Getränke aus dem Keller zu holen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, an der wir festhalten sollen, auch wenn die Gefühle scheinbar verblasst sind. Jesus hatte sicher nicht die größten Liebesgefühle, als er am Kreuz für uns starb, sondern er hatte sich dazu entschieden, die Menschen zu lieben und zu retten. Doch je mehr du Liebe in Praxis umsetzt, desto mehr werden deine Gefühle wachsen. Lieben heißt also, einem anderen das zu geben, was er wirklich braucht, ohne dabei irgendeine zeitliche Belohnung zu erwarten. Das ist das Problem. Wir erwarten eine zeitliche Belohnung. Und wenn die nicht kommt, dann können wir nicht mehr lieben. Meine Frau, das Ziel der Liebe für deine Frau ist, dass sie heilig wird. Das heißt, dass sie mehr und mehr das Ebenbild Gottes widerspiegelt. Deine Frage sollte sein, was kann ich tun, um meine Frau zu lieben, damit sie Jesus immer ähnlicher wird? Übrigens sollen auch die Männer nach Heiligkeit streben, denn es steht in der Bibel, seid heilig, wie ich heilig bin. Und das ist nicht gemeint für die Frauen, das ist für alle. und unsere Frau können uns dabei sehr gut helfen. Meine Frau zu lieben heißt auch, dass ich sie immer besser kenne. Das bedeutet, dass ich mir Zeit nehme für sie, dass wir miteinander reden, dass ich auf sie höre, ihr Fragen stelle, mich für sie interessiere. Vielleicht muss ich dafür etwas von meiner Freizeit opfern oder meine Müdigkeit hinten anstellen. Jemand hat gesagt, ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der von der Arbeit nach Hause gekommen ist und sich hingesetzt hat und sich mit seiner Frau unterhalten wollte. Meistens wollen wir Männer unsere Ruhe haben und sind oftmals nicht geneigt, viel von unseren Gedanken und Überlegungen preiszugeben. Das ist die Zitation. Deswegen führt Paulus ein weiteres Bild auf, nämlich die männliche Körperpflege. Vers 29 und 30. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Du duschst dich, du gehst alle 4 Wochen zum Friseur, du überlegst, ob du den Bart lang oder kurz tragen sollst. Du hast deine Lieblingsoutfit. Du tust alles, damit es dir gut geht und dein Auftreten in der Öffentlichkeit angenehm ist. Nun, dieselbe Pflege und Bemühung sollst du auch deiner Frau zukommen lassen. Sorge dafür, dass sie die Möglichkeit hat, sich zu erholen, aufzutanken, gerne in den Spiegel zu schauen. Denn wenn es ihr gut geht, geht es dir auch gut. Das ist der Punkt. Martin Luther, ihr kennt doch Martin Luther als Deutscher, müsst ihr ihn kennen. Martin Luther konnte das Geheimnis einer Ehe in 2 Sätzen zusammenfassen. Unglaublich. Und er sagt, die Frau sorge dafür, dass ihr Mann gerne heimkommt. Der Mann sorge dafür, dass es ihr leid tut, wenn er geht. Ich weiß, dass ich längst nicht alles ausgesprochen habe, denn es gibt eine Menge an Situationen, in denen wir oftmals nicht wissen, was wir tun sollen. Gerade da dürfen wir alle, Mann und Frau, Gott bitten, dass er uns Weisheit für gute Reaktionen und Gedanken gibt und wir dürfen für unser Ehepartner beten. Ich habe es oft erlebt, dass dann Wunder geschehen können. Holt euch Hilfe bei erfahrenen Christen. Wir werden unserer Berufung in der Ehe nicht gottgefällig leben, wenn wir nicht in konstanter Abhängigkeit von Gott leben, durch Gebet, durch das Wort Gottes. Manchmal verletzen wir uns gegenseitig und wir brauchen Gottes Vergebung und die gegenseitige Vergebung. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden. In einem italienischen Fischerdorf hatte eine junge Fischerfrau während der langen Abwesenheit ihres Mannes die Ehe gebrochen und sollte nach geltendem Recht von Felsen herabgestürzt werden. Am Abend vor der Hinrichtung kam der betrogene Ehemann unverhofft vom Fischfang zurück und hörte, was geschehen war. Er bat die Dorfrichter um Erbarmen, aber die blieben hart und wollten ein Exempel statuieren. Am nächsten Morgen hatte sich bei Sonnenaufgang die gesamte Bevölkerung am Abgrund versammelt. Das Urteil wurde verlesen und dann gab der Henker der gefesselten Frau einen Stoß und sie stürzte den Abhang hinab. Doch der Schrei, der sonst immer ertönte, blieb aus. Der betrogene Ehemann, der seine Frau dennoch liebte, hatte in der Nacht alle Fischernetze, die er finden konnte, zusammengeknüpft und unterhalb des Felses ein großes Netz gespannt. Er hatte sein Leben riskiert, um das zu tun, um das Leben seiner Frau zu retten. Und als die Dorfrichter das sahen, schenkten sie ihm seine Frau. Was immer auch in eurer Ehe vorgefallen sein mag, Gott hat sein Netz, seine Gnade gespannt. Ihr könnt neu anfangen. Ich hoffe und bete, dass ihr darüber nachdenkt und euch von Gottes Wort in Fragen stellen lasst. Es geht um die Einstellung in der Ehe, die weitreichende Auswirkungen hat. Und möge Gott euch allen segnen. Amen.